Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Hallo zusammen zur ersten Ausgabe von Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports im Jahr 2022. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die erste Liga ist schon wieder dabei. Die zweite und die dritte starten an dem Wochenende, nachdem dieser Podcast online gegangen ist. Und wir reden heute über die dritte Liga. Denn es ist eine zu Gast, die sich bestens auskennt in dieser Liga und die weiß, was die dritte auszeichnet. Hallo Annette Sattler.
Hallo. Ich würde jetzt mal ganz plakativ sagen, dass wir es dort vornehmlich mit echten Menschen zu tun haben. Was jetzt erstmal sehr, sehr negativ vielleicht im Vergleich auf die oder zu den anderen beiden Ligen, zur ersten und zur zweiten Liga steht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass natürlich, und das ist ja auch ganz normal, durch die nicht ganz so starke mediale Aufmerksamkeit, durch das nicht ganz so starke Diskutieren jeglicher Aussagen und Taten, die dritte Liga vielleicht noch ein bisschen befreiter unterwegs sein kann, was die Protagonisten betrifft. Insofern stelle ich immer wieder fest, dass es wahnsinnig angenehm ist, mit Menschen zu sprechen, die einfach sagen, worauf sie Lust haben, ohne über Konsequenzen nachzudenken und dadurch natürlich oftmals ein bisschen klarer, ein bisschen provokanter vielleicht auch in ihren Aussagen sind. Dadurch ganz viele lustige Situationen zustande kommen und ich mag die dritte Liga, weil wir einfach mit unserer Arbeit wahnsinnig nah dran sein können. Also wir haben die Möglichkeit, Spieler zu interviewen, die auf dem Weg nach Abpfiff der ersten Halbzeit in die Kabine beispielsweise oder mit dem Co-Trainer zu sprechen vor Beginn der zweiten Halbzeit. Das sind halt inhaltliche Mehrwerte, die wir unseren Zuschauern da liefern können und halt vielleicht auch eine andere Atmosphäre, als sie in der ersten und in der zweiten Liga herrscht.
Unsere Zuschauer sind diejenigen, über die haben wir schon mal gesprochen mit Camilla Benschop, sind diejenigen von Magenta. Bei Magenta arbeitest du jetzt seit wann?
Seit 2017 bin ich bei Magenta. 4 Jahre sind es jetzt.
Vorher war es Sport 1 und vieles andere mehr. Und du hast aber auch gesagt, Mensch, diese dritte Liga, was du ja auch gerade gesagt hast, das packt mich schon mehr, weil die Leute besser zu packen sind.
Ja, ehrlich gesagt ich muss ehrlich zugeben, dass das jetzt nicht so war, dass ich bewusst die Entscheidung getroffen habe, das, was ich bei Sport 1 hatte, zu verlassen und mich einem neuen Projekt, einer neuen Liga, einer neuen Sportart, wie auch immer, zu widmen, sondern das war damals eine ganz verrückte und merkwürdige Zeit und ich stand da auch so ein bisschen am Scheideweg. Ich habe mich nach 14 Jahren entschieden, Sport 1 zu verlassen, weil die Hauptpunkte meiner Arbeit dort in den 14 Jahren mir durch Rechtewechsel einfach weggebrochen sind. Also ich habe lange die Handball-Bundesliga moderiert, die Rechte haben wir dann an Sky verloren. Ich war lange in der zweiten Fußball-Bundesliga unterwegs, die Rechte gingen weg. Insofern habe ich für mich dort dann keine Perspektive mehr gesehen und habe dann erstmal einen völlig anderen Weg eingeschlagen, indem ich eine Festanstellung bei einer politischen Interessensvereinigung der Ballsportarten angefangen habe und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was mich glücklich macht. Und just in dem Moment, als ich entschieden habe, diesen Job wieder zu verlassen, ohne einen wirklichen Plan B zu haben, also der Plan B war eigentlich, ich mache jetzt mal 3 Monate gar nichts und gönne mir meine Auszeit, in dem Moment rief Ali Schmidt-Fleckenstein bei mir an. Der ehemalige Geschäftsführer von Thingspool, die ja redaktionell die Inhalte für Magenta Sport umsetzen, und fragte mich, ob ich Lust habe, für ihn zu arbeiten. Und rückblickend betrachtet, auch wenn es eine wirre Zeit war, war es das Beste, was mir passieren konnte im Leben.
Weil du bei Magenta eben alles machst und für Magenta mehr oder weniger auch stehst, sagen auch alle Kollegen, das ist unsere Nummer 1.
Ja, das hat sich tatsächlich irgendwie so entwickelt. Also ich habe mich da von Anfang an total wohl gefühlt. Ich habe mit der dritten Liga begonnen damals und habe mich in dieser dritten Liga von Anfang an wohl gefühlt, aber auch einfach in diesem Arbeitsumfeld Magenta Sport, was halt einfach geprägt war durch Alis Werte, durch Alis Verständnis von Miteinander, von Teamarbeit. Und zwar in einer Form, in der ich es vorher in der deutschen Medienlandschaft noch nicht erlebt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da habe ich für mich erstmal gemerkt, was ich zu leisten imstande bin, wenn das Umfeld stimmt, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem Umfeld von Vertrauen und Loyalität zu arbeiten. Und dann hat sich das so entwickelt. Also ein halbes Jahr später hat Ali mich dann gefragt, wie sieht's aus, zweite Sportart, worauf hast du Lust, Basketball oder Eishockey? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir jetzt mal Eishockey. Und ein Jahr später kam dann der Basketball dazu. Und das ist jetzt mittlerweile nach 4 Jahren natürlich auch eine sportliche Vielfalt, die ich wahnsinnig genieße, die auch herausfordernd ist, um zu switchen im Kopf von Fußball auf Eishockey innerhalb von 2 Tagen beispielsweise. Aber ja, die mich natürlich auch ja lebendig hält ein Stück weit. Ne? Es ist immer gut, wenn der Kopf sich bewegt und wenn man aus Routinen ausbricht und sich mit neuen Dingen auseinandersetzt.
Alice mit Fleckenstein, ja, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Die ganz Großen, die ganz Guten gehen leider immer viel zu früh. Ein außergewöhnlicher Mensch war und die Werte, habe ich den Eindruck, leben aber auch gerade bei euch bei Thinkspool noch weiter.
Ja, definitiv. Also das kann ich nur unterschreiben. Natürlich in erster Linie in Form von Alis Frau Ellen Schmidt-Fleckenstein, die das Ruder da jetzt übernommen hat und natürlich ganz, ganz viel Wert darauf legt, dass das nicht verloren geht, dieses Arbeitsklima, was Ali über Jahre hinweg aufgebaut hat. Aber eben nicht nur Ellen, sondern auch alle, die unter Ali gearbeitet haben, leben diese Werte weiter, tragen diese Werte weiter. Und das ist wahnsinnig schön zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, seit er leider nicht mehr bei uns ist.
Warum fiel die Wahl damals dann auf die anderen 9 zusätzlichen Sportarten? Weil dich die Halle immer schon gepackt hat?
klar, ich komme natürlich aus der Halle. Ich habe mein Leben lang in der Halle verbracht. Halle ist für mich tatsächlich nochmal was anderes als grüner Rasen. Riecht anders, fühlt sich anders an, ist ehrlich gesagt im Winter auch einfach wärmer. Das muss man auch zugeben. Der Job am Fußballfeld, der ist von Oktober bis März für mich persönlich schon echt brutal. Ich habe noch nicht die Kleidung gefunden, die das ändern kann, aber ich bin weiter auf der Suche. Ja, und damals war es halt einfach so, ich stand wie gesagt vor der Entscheidung Basketball oder Eishockey und irgendwie hat mich Eishockey mehr gereizt, weil Eishockey irgendwie näher, vom Gefühl her näher an dem war, was ich halt im Handball über Jahre hinweg erlebt habe. Ja, und wie gesagt, der Basketball kam dann als drittes halt auch noch dazu.
Dann mal kurz der Querverweis, wenn du gerade über Gerüche gesprochen hast oder dass eine Halle anders riecht. Sprenger spricht Hashtag Books and Sports Ausgabe 53. Da geht es um Trikots und auch um Matchworn-Trikots und auch um Trikotsammler, die genau die irgendwo in irgendwelchen Räumen sammeln. Also ich habe jetzt den Geruch so vor der Nase. Deshalb habe ich mich immer lieber für draußen entschieden, ehrlicherweise.
Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Aber wenn man natürlich mit diesem Geruch aufgewachsen ist, dann gehört er halt irgendwie dazu und vermittelt halt so ein Gefühl von Heimat, Geborgenheit, Wohligkeit. Das bleibt, glaube ich, einfach mein Leben lang wahrscheinlich so.
Dann lass uns doch jetzt auch darüber reden, wie alles angefangen hat mit der Halle, wenn du sagst, du bist da aufgewachsen und tatsächlich, da war die Kleine Annette 4.
So ist es, ja. Eigentlich ein klassischer Fall von Gruppendruck. Wir waren im Kindergarten und da kam eine ältere Frau zu uns in den Kindergarten und hat gefragt, welche Kinder denn Lust haben, zum Handballtraining zu gehen. Und die Mädels, mit denen ich so viel zu tun hatte, die haben halt alle den Finger gehoben und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, dann machen wir das jetzt halt mit. Meine Eltern waren wenig begeistert, da ich zu dem Zeitpunkt eigentlich 2-mal die Woche in der Musikschule war, das aber ehrlicherweise schon immer total ätzend fand und bin dann halt mit meinen Freundinnen zum Handballtraining gegangen und habe gemerkt, okay, das ist es. So, und die Sache mit der Musikschule hatte sich dann relativ schnell erledigt und ab da habe ich eigentlich meine Kindheit, meine Jugend bis ins frühe Erwachsenenalter eigentlich in dieser Sporthalle in Rangsdorf, wo ich aufgewachsen bin, verbracht, erst eben, indem ich selber gespielt habe, dann relativ früh, indem ich angefangen habe, selber Kinder zu trainieren, also die Minis, die ganz, ganz kleinen, habe ich mit 13 Jahren damals übernommen, dann zeitgleich auch schon angefangen, für die lokale Zeitung über diesen Handballverein zu schreiben, das heißt, wenn die Männer oder die Frauen gespielt haben, dann saß ich halt auf der Bank und habe mir meine Notizen gemacht und dann die Presseartikel dazu geschrieben und saß am Kampfgericht und habe mir da mein Taschengeld dazu verdient und war ehrenamtlich in diesem Verein unterwegs, saß mit im Vorstand, habe internationale Jugendturniere organisiert. Also diese Sporthalle wurde relativ schnell mein zweites Zuhause und ja, meistens hat man mich eigentlich da gefunden. Irgendwas hatte ich da immer zu tun.
Hilft dem Rheinländer, hilft dem Hamburger, hilft dem Bayern, hilft dem Schwaben, wo bitte dieser Ort ist.
Rangsdorf liegt südlich von Berlin, im Speckgürtel Berlins. Also die Stadt, die große Stadt war nie weit weg und trotzdem war es ein idyllisches Leben auf dem Dorf. Ich glaube, Rangsdorf hat jetzt mittlerweile so 10.000 Einwohner. Damals zu meiner Kindheit waren es vielleicht so 6, 7. Ja, sehr, sehr viel Wald, sehr viel Seen, eine sehr, sehr schöne Ecke.
Ehemalige DDR?
So ist es, genau. Brandenburg an der Grenze zu Berlin.
Hast du von der ehemaligen DDR denn noch irgendwas mitbekommen und in Erinnerung?
Naja, es sind so Erinnerungsfetzen, die irgendwie immer mal wieder kommen und so Bilder und Situationen, die sich irgendwie bei mir abgespeichert haben, die mir, glaube ich, schon noch so einen gewissen Eindruck von dem Leben in der DDR behalten haben. Also ich war 6, als die Mauer fiel. Das heißt, so ein bisschen, glaube ich, habe ich da schon noch mitbekommen. Aber es sind wirklich so, ja, wie so Erinnerungsfetzen, die so manchmal irgendwie einem in den Kopf schießen. Bestimmte Situationen, bestimmte Gerüche auch, Geschmäcker. Aber so, dass das über das Leben in der DDR zu sprechen, würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht anmaßen. Dafür war ich einfach zu jung.
Bist du denn aus der Gegend jemals dann weggekommen?
Ich bin da lange nicht weggekommen tatsächlich. Also ich habe wirklich lange auch auf diesem Dorf, nachdem ich bei meinen Eltern dann ausgezogen bin, auch auf diesem Dorf gewohnt. Hatte dort meine eigene Wohnung und bin dann irgendwann nach Berlin gegangen, weil ja die täglichen Arbeitswege dann halt doch ein bisschen weit waren. Und mittlerweile lebe ich in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg.
Was ja natürlich wieder zu dem Thema zurückführt, womit wir angefangen haben. Zur dritten Liga und zum derzeitigen Tabellenführer. Fieberst du da richtig mit?
Nee, muss ich ehrlich zugeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch, dass ich in Magdeburg lebe, zum wahnsinnig großen FCM-Fan geworden bin, weil man hat ja selber auch noch eine eigene Historie, ne? Also ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Magdeburg, aber habe sonst ja nicht wirklich viel Bezug mit dieser Stadt. Das hat ja mit meinem Leben, was ja 38 Jahre lang ist, nicht so viel zu tun. Insofern gibt es andere Vereine, die mich begleitet haben in den letzten 20 Jahren beruflich und privater Natur, mit denen ich definitiv mehr mitfiebere als mit dem ersten FC Magdeburg. Das muss ich schon ganz ehrlich zugeben.
Ja, dann jetzt mal Tacheles.
Also ich bin aufgewachsen mit Hansa Rostock. Mein Vater war ein glühender Hansa Rostock-Fan. Es gab bei uns zu Hause nichts anderes. Die Wochenenden wurden zelebriert. Da wurde der Hansa Rostock-Schal über dem Sky oder damals noch Premiere-Receiver ausgelegt und das Wohnzimmer wurde mit Hansa Rostock-Fahnen dekoriert und dann wurde Fußball geguckt. Insofern hat mich das natürlich schon sehr, sehr geprägt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und Hansa Rostock war ja dann auch einer der ersten Vereine, mit denen ich beruflich zu tun hatte. Generell war ich für Sport 1 halt in der zweiten Liga in der sogenannten Redaktion Berlin-Ost unterwegs. Also sprich viel im Ostfußball oder größtenteils im Ostfußball. Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Union Berlin, Erzgebirge Aue. Das sind so die Vereine meiner beruflichen Anfänge. Und durch die Arbeit bei Magenta Sport kam dann irgendwann noch ein Verein hinzu. Das ist nämlich der VfL Osnabrück, wo es eine ganz besondere Geschichte gibt, die einfach schön war und mir emotional viel bedeutet. Und deswegen dieser Verein so ein bisschen ja auch einen Platz in meinem Herzen gefunden hat.
Und schon liegt der nächste Elfmeter da.
Du bist vorbereitet, oder?
Natürlich bin ich vorbereitet.
Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Christian. Die emotionale Geschichte ging so, dass es, jetzt muss ich kurz überlegen, es war die Saison 2018-19, genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich für Magenta Sport so ein paar kleine Zusatzprojekte, unter anderem die Aufgabe, regelmäßig eine Kolumne zu schreiben, beziehungsweise eine Videokolumne aufzunehmen. Und in dieser habe ich mich dann relativ frühzeitig, ich glaube nach 10 Spieltagen der Saison, festgelegt, dass der VfL Osnabrück aufsteigen wird am Ende der Saison. Und habe dafür ziemlich viel Gegenwind bekommen, weil es natürlich relativ früh war am 10. Spieltag. War mir aber zu 100% sicher, dass es so kommen wird. Und am Ende kam es dann auch so. Der VfL Osnabrück stieg auf. Ich war da am Tag des Aufstiegs. Habe dort hinter den Kulissen gedreht und stand dann in der Kabine. Und es flogen Erdbeersmoothies und Bier und alles Mögliche durch die Gegend. Und plötzlich wurde ein Song angestimmt, der den Text zum Inhalt hatte, Annette hat gesagt, wir steigen auf. Und die ganze Kabine ist gesprungen und hat getanzt. Und mir war in dem Moment klar, dass dieser Song da gerade nicht zum ersten Mal gesungen wird, sondern dass der diese Mannschaft schon ein Stück weit begleitet hat. Und für mich irgendwie festzustellen, dass meine kleinen, banalen Worte irgendwie in den Köpfen dieser Spieler auch angekommen sind, dass es, also dass die das halt überhaupt interessiert hat, was ich da gesagt habe, und dass sie sich das dann selber vielleicht irgendwie auch zu so einem kleinen Leitspruch gemacht haben und diesen Worten halt so eine Bedeutung beigemessen haben, hat mich emotional extrem berührt. Es war total schön, irgendwie diese Verbindung zu sehen. Ja, und mittlerweile ist das halt auch ein Song, der unter den Fans gesungen wird. Also ich bin wahnsinnig gerne an der Bremer Brücke und werde da immer sehr, sehr herzlich in Empfang genommen und erinnere mich immer gerne an diese Saison und vor allem halt auch an diesen Moment zurück.
Dieses Stadion hatte irgendwie und hat immer noch was.
Also, ja, das ist der Wahnsinn.
Wenn ich jetzt an das eine oder andere Erstligastadion denke, zum Beispiel das neue in Freiburg, die sehen ja dann doch irgendwie alle gleich aus, leider. Auch das ist ja so dieser Charme der dritten Liga.
Absolut. Also natürlich haben wir auch in der dritten Liga Stadien wie diese, die du gerade beschreibst. Geht ja auch gar nicht anders. Aber das Stadion in Osnabrück ist natürlich einfach, ne, das lebt, das atmet. Da steckt so viel Geschichte drin. Das ist so viel echtes Leben, was in diesem Stadion steckt. Und davon gibt's tatsächlich ein paar Schmuckstücke in der dritten Liga. Das muss man schon sagen. Auch das ist immer wieder schön zu sehen.
Okay, du darfst es nicht sagen. Ich darf sagen, welches Stadion mir dazu spontan in der dritten Liga einfällt. Das steht in Wien-Wiesbaden. Und guck mal, wenn das nicht mal jetzt ein Übergang ist. Der Übergang in die erste Pause ist, aber bitte jetzt nicht den Filter. Was fällt dir, wenn du spontan an Werbung denkst, ein?
Nutella. Weil das so ein Ding in der Kindheit irgendwie war. Man hatte mal diese Nutella-Werbung gesehen und wusste selber, gibt's das halt nicht allzu oft. Nutella war immer so eine kindliche Sehnsucht von mir. Deswegen, Nutella-Werbung war immer ganz schwer für mich zu ertragen als Kind.
So schwer zu ertragen war die Nutella, das heißt?
Die gab's bei uns einfach nicht oft. Also nicht, weil ich nicht Süßes essen durfte. Bei uns gab's wahnsinnig viel Schokolade. Kinderschokolade beispielsweise war immer in Massen da. Oder auch Schokopudding, Eis. Mein Bruder und ich haben bevorzugt am Wochenende Eis gefrühstückt, noch im Bett liegend beispielsweise. Aber Nutella war irgendwie so ein Produkt, was es bei uns nicht gab. Und wenn ich bei meinem Opa zu Besuch war, der hatte immer Nutella. Und dann haben wir es natürlich über 4 Tage auch einfach genossen, diese Nutella essen zu können. Aber bei uns zu Hause wurde das einfach nicht gekauft. Aber nicht aus Angst vor Süßem, sondern einfach, weil Nutella als Produkt irgendwie für meine Eltern anscheinend nicht relevant war. Keine Ahnung.
Wie ist es jetzt in der eigenen Familie?
Ich esse Nutella. Mein Mann isst Nutella. Mein Mann liebt Nutella. Ich habe echt jahrelang gar keine gegessen, aber wenn sie halt da steht, ab und zu greift man dann doch mal dazu. Mittlerweile ist der Kleine 2 Jahre alt. Das heißt, so ganz verarschen kann man ihn halt auch nicht mehr. Der kriegt dann ab und zu mal so einen kleinen Stipser Nutella auf seine Bananenscheibe gedrückt. Das ist okay. Aber so ein ganzes Glas Nutella muss jetzt in dem Alter noch nicht sein.
Aber Banane und Schokolade, ach, da haben wir direkt auch alle wieder Bilder im Kopf. Du sagst immer, du hast aber 2 Kinder. Was mit dem zweiten Kind? Darf das auch Nutella?
3 habe ich eigentlich. 3 habe ich, nur 2 sind 4-beinig und tragen Fell. Die dürfen kein Nutella. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ich sage immer, wir haben 3 Kinder, weil tatsächlich, oder wir sagen immer, Balu, unser Hund, ist unser Erstgeborener. Dann kam der Kater, das ist der Zweitgeborene, und das Kind ist der Drittgeborene. Der Kater ist so ein klassisches Sandwich-Kind, das läuft so nebenher irgendwie. Da braucht man nicht viel machen, der kommt relativ gut alleine klar. Aber der Erstgeborene und der Jüngste sind schon sehr anspruchsvoll und zeitaufwendig. Da muss man ein bisschen mehr investieren als beim Kater.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also gerade auch dann am Wochenende?
Gar nicht. Nein, also man muss sich tatsächlich von dem Gedanken verabschieden, das alles perfekt unter einen Hut kriegen zu können. Das funktioniert nicht. Und das war für mich ein wahnsinnig lehrreicher Prozess, mich von meinem eigenen Perfektionismus zu verabschieden, der mich, bevor ich Mutter wurde, bevor ich diese Familie gegründet habe, nach Magdeburg gezogen bin, der mich da geprägt hat. Und den musste ich loslassen, sonst wäre das ganz doll in die Hose gegangen. Man organisiert ganz viel, man priorisiert, man streicht am Ende des Tages mindestens 10 Punkte von der To-Do-Liste, die man nicht geschafft hat, oder überträgt sie auf den nächsten Tag. Und ansonsten ist es in der Partnerschaft einfach ganz viel Organisation, ganz viel miteinander reden. Ich bin diejenige, die unter der Woche mehr Familienleben stemmt. Da geht mein Mann halt ganz klassisch von Montag bis Freitag arbeiten. Und ich bin hier und kümmere mich um die 3 Kinder, / Tiere, den Haushalt und natürlich auch meinen eigenen Job. Weil Nur weil man am Wochenende arbeitet, heißt das ja nicht, dass man unter der Woche nichts zu tun hat. Und am Wochenende wechseln die Rollen dann halt ein bisschen. Dann bin ich halt mehr unterwegs und er ist zu Hause und dann ist er derjenige, der hier den Laden am Laufen hält.
War das jetzt für dich so eine typische Männerfrage?
Ich glaube, dass es grundsätzlich eine Frage ist, die Frauen häufiger gestellt wird als Männern. Ich sehe aber auch, dass sich da Dinge verändern. Und ich bin ein Mensch, der immer froh ist, wenn kleine Dinge vorangehen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Thema ist. Aber anstatt gefrustet darüber zu sein, dass es so ist, freue ich mich lieber an den kleinen Entwicklungen, die es da so diesbezüglich gibt. Aber tatsächlich bin ich die Frage letztens auf einer Veranstaltung gestellt worden, auf einer Abendveranstaltung unter der Woche, die ich moderiert habe. Und da hat mich jemand gefragt, wo denn jetzt mein Kind gerade sei. Und da habe ich dann tatsächlich die Gegenfrage gestellt und habe gesagt, also ich stehe hier mit 5 Männern auf der Bühne, mit denen ich gerade spreche. Interessiert sie eigentlich bei denen auch, wo die Kinder gerade sind? Das ist schon so eine Selbstverständlichkeit, die immer noch einfach geprägt ist in den Köpfen. Aber wie gesagt, ich glaube, da passiert gerade ganz viel und da wird auch in Zukunft noch ganz viel passieren. Und letztendlich ist es dann unser Job, das unseren Kindern irgendwie vorzuleben, dass es eben keine klassischen Rollenmodelle gibt, sondern jedes Familienmitglied sich so entfalten kann, wie es möchte. Und ja, einfach die Arbeit aufgeteilt werden muss, ganz einfach.
Frenzi Kühne, was Männer nie gefragt werden. Nochmal der Querverweis auf Books and Sports findet ihr da in den Shownotes, hat Friederike Kromp vorgestellt. Und die sagt auch, mir hat zum Beispiel die Frauenquote geholfen. Und sie ist eine absolute Befürworterin der Frauenquote, weil sie sagt, ohne Quote wäre gar nichts passiert.
Genau so ist es. Also ich glaube, dass der Idealzustand irgendwann in der Zukunft tatsächlich der ist, dass es keine Quote gibt. Keine Frauenquote, keine Männerquote, keine was auch immer Quote. Aber um diesen Idealzustand in der Zukunft zu erreichen, musst du natürlich das Thema der Ungleichgewichtung natürlich erstmal sichtbar machen. Und du musst die Leute dazu bringen, ihre Blockaden im Kopf aufzulösen und andere Modelle irgendwie zuzulassen. Und ich glaube, das kannst du nur erreichen, indem du Dinge bewusst forcierst, beispielsweise mit Hilfe einer Quote. Und dann entwickelt sich daraus idealerweise irgendwann das Bild der Zukunft, dass eben gar keine Quote mehr nötig ist. Aber erstmal wirst du sie brauchen auf dem Weg dahin, ja.
Du hast gesagt, kleine Schritte. Du hast ja früh angefangen in dem Job, haben wir eben schon drüber gesprochen. Du warst auch relativ früh beim Fernsehen, du warst auch eine der Pionierinnen. Und auch da sehen wir ja, dass der Schritt nach vorne gegangen ist.
Ja, genau so ist es. Also da ist viel Entwicklung passiert in den letzten 20 Jahren, den ich den Job jetzt mache. Wie du es gerade schon ansprichst, als ich damals angefangen habe und am Spielfeldrand stand in der zweiten Liga, da gab es jetzt um mich herum nicht allzu viele Frauen. Und genau das hat mir letztendlich in der Situation auch oft gefehlt. Also einfach so eine Mentorin, mit der man mal über bestimmte Situationen sprechen kann und sich mal Erfahrungswerte holen kann, wie sie denn in dieser Situation damit umgegangen ist. Die gab es für mich nicht. Ich hatte wahnsinnig tolle männliche Mentoren, aber es gibt natürlich viele Situationen, die du als Mann anders angehst als Frau. Und so diese weibliche Mentorin, die hat mir im Prinzip damals gefehlt. Deswegen war es mir in den vergangenen Jahren immer ganz wichtig, wenn junge Kolleginnen nachgekommen sind, ihre ersten Schritte gemacht haben und mich um Hilfe gebeten haben oder Situationen mit mir besprechen wollten, da auch einfach da zu sein und zuzuhören und gemeinsam zu überlegen, wie man eben damit umgehen könnte. Weil die Lösung ist ja auch nicht, dann meine Erfahrungswerte jemand anderem aufzudrücken und zu sagen, pass auf, ich habe es so gemacht und so musst du es jetzt auch machen. Sondern jeder muss ja für sich irgendwie den Weg finden, wie er sich mit bestimmten Situationen, Konflikten, Problemen wohlfühlt. Und das war für mich halt immer ganz wichtig, da eben auch einfach da zu sein, helfen zu können, unterstützen zu können, weil es mir eben in meiner eigenen Anfangszeit selber ein Stück weit gefehlt hat.
Ich fand das immer sehr bewundernswert, weil du zum Beispiel, und das habe ich dann auch im Coaching oder auch in der Umsetzung nachher der eine oder andere gesagt, Mensch, schaut mal, Annette, die stellt sich dann eben auf eine Kiste und macht ihr Interview auf Augenhöhe. Warum macht ihr das nicht so?
Ich habe eigentlich erst im Nachhinein mitbekommen, wie kontrovers diese Kiste diskutiert worden ist. Das war mir in der Situation ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich bin da sehr pragmatisch unterwegs. Die Situation war eben so, dass mir vom Sender gesagt wurde, pass auf, das haut optisch nicht hin, das sieht nicht gut aus. Wir haben dann ein Problem mit dem Kamerabild, also gar nicht so sehr es sieht merkwürdig aus, wenn diese kleine Frau neben dem großen Mann steht, sondern das wirklich einfach aus produktionstechnischer Sicht, wir kriegen kein gutes Kamerabild hin, wenn wir dort mit einer Kamera stehen, die ständig irgendwie von 1,50 Meter auf 2,10 Meter wechseln muss, je nachdem, wer gerade spricht. Und das hat mir eingeleuchtet, dass das natürlich die Arbeit für alle Beteiligten irgendwie schwieriger macht und das Endprodukt rein optisch schlechter. Also bin ich da ganz pragmatisch rangegangen und habe gesagt, okay, wie kriegen wir dieses Problem gelöst, indem ich einfach höher stehe, mich auf eine Kiste stelle, bin in den Baumarkt marschiert, habe mir das nötige Material besorgt, habe mich zu Hause hingesetzt mit dem Akkubohrer und habe das Ding zusammengezimmert und habe es halt ab da immer dabei gehabt und habe mich da drauf gestellt, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt irgendjemand komisch finden könnte, lächerlich finden könnte. Es war für mich eine rein pragmatische Lösung des Problems, vor dem wir halt standen. Und wie gesagt, erst Jahre später, als diese Kiste dann nicht mehr da war, habe ich mitbekommen, auch durch Kollegen, dass halt schon wohl auch hinter meinem Rücken oft drüber getuschelt wurde und sich lustig gemacht wurde, dass die Kleine da jetzt mit ihrer Kiste ankommt. Aber ja, ich habe es in der Situation Gott sei Dank nicht mitbekommen. Das ist auch gut so. Wahrscheinlich hätte ich mir Gedanken drüber gemacht und hätte mich zermartert und ja, hätte ein Problem in meinem Kopf gehabt, was eigentlich gar nicht meins ist. Aber für den Moment war das die perfekte Lösung für das Problem und alle waren zufrieden.
Ja, und weil eben Gespräche auf Augenhöhe dann auch, das sieht halt eben dann doch noch anders aus auch.
Absolut, na klar, das kommt natürlich noch dazu.
Wenn du jetzt sagst, dir hat die Mentorin damals gefehlt, was sagst du den Kolleginnen noch?
Also was ich den, ich spreche ja jetzt bewusst von jungen Kolleginnen, also so von der nächsten Generation irgendwie, was ich denen immer wieder sage, weil das einfach meine Erfahrung in diesen 20 Jahren war und das für mich so ein extrem wichtiger Gamechanger war, das für mich zu begreifen und dann auch anzunehmen. Lasst euch nicht in irgendeine Rolle drängen, zwängen, wie auch immer, in der ihr euch nicht wohlfühlt, sondern versucht vor dieser Kamera, das ist ein Stück Selbstdarstellung, ob man der Typ dafür ist oder nicht, aber du präsentierst dich mit allem, was du bist, mit deiner Gestik, mit deiner Mimik, mit dem, was du sagst, damit, wie du es sagst, das ist ein Stück weit die Tür aufmachen und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass der Mensch, der dort steht und zu den Menschen hinter der Kamera, also vor dem Fernseher spricht, dass dass dieser Mensch wirklich er selbst ist und dass ich dem all das, was er da tut und sagt, auch abnehme. Und das funktioniert nur dann, wenn ich wirklich ich selbst sein darf. Also wenn ich da in meiner 100%igen authentischen Art stehe und nicht versuche, irgendeine Rolle zu spielen, weil ich der Meinung bin, die gefällt dem Zuschauer, die gefällt meinem Gegenüber, die gefällt meinem Senderchef oder wem auch immer. 100%ige Authentizität ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg in diesem Job.
Hat sich der Umgang geändert?
Schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt viele Kollegen, die dem zustimmen würden, dass sich der Umgang geändert hat. Ich muss allerdings für mich sagen, dass ich auch vor 20 Jahren nicht das Gefühl hatte, dass die Männer jetzt auf die Kleine Annette runterschauen und sich denken, was will die denn hier? Also vielleicht am Anfang, so die ersten 1, 2, 3 Male, ne? Klar, man mit einer gesunden Skepsis irgendwie erstmal an die Menschen rangeht und guckt, okay, was macht derjenige da eigentlich? Aber ich habe mich eigentlich relativ schnell in diesem damals noch sehr männerdominierten Metier wohl und akzeptiert gefühlt und hatte nie für mich das Gefühl, dass ich irgendwie mehr leisten muss oder andere Wege gehen muss oder da irgendwie über, gibt ja auch viele Kollegen, die dann so sehr politisch unterwegs sind und 3-mal die Woche beim Senderchef anrufen und fragen, wie es den Kindern geht, um da irgendwie eine persönliche Ebene zu schaffen. Jeder hat ja da irgendwie so seine Mittel und Wege, aber ich hatte für mich nie das Gefühl, dass ich da irgendwas von nutzen muss, um in diesem Job irgendwie mein Ding machen zu können, sondern es war schon von Anfang an so, dass ich mich akzeptiert gefühlt habe, weil ich, glaube ich, aber auch ein sehr unkomplizierter Mensch bin. Also ich war immer wahnsinnig dankbar für Kritik, bin ich bis heute. Gibt's ja auch Menschen, die damit nicht umgehen können und dann zumachen oder sich, keine Ahnung, in ihrem Selbstwert gekränkt fühlen. Ich finde, Kritik ist so, so unfassbar wichtig, völlig egal, wie lange man diesen Job macht, aber nur über Kritik oder Feedback kommt Weiterentwicklung. Und deswegen war das, selbst wenn es mal Situationen gab, wo irgendwas richtig mies gelaufen ist, dann hat man das halt miteinander besprochen und dann hat mein damaliger Chef mir hat gesagt, pass auf, das war scheiße von dir. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt, das war scheiße und jetzt lerne ich draus. Und so ist es bis heute eigentlich. Ich habe für mich nie das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ob da jetzt männliche Kollegen, weibliche Kollegen miteinander sprechen. Am Ende sind wir alle Kollegen, machen alle dieselben Erfahrungen. Jeder geht mit der Situation anders um. Jede Frau anders wie jeder Mann und Frauen untereinander dann auch wieder anders und Männer untereinander. Insofern können wir doch am Ende alle nur davon profitieren, wenn wir unsere Erfahrungswerte austauschen und ohne uns dafür zu bewerten oder in Schubladen zu pressen oder. Also ich glaube, objektiv betrachtet hat sich da viel verändert, was meine subjektive Wahrnehmung befindet, nicht wirklich, weil es nie ein Thema war für mich, ob ich Mann oder Frau bin in diesem Job.
Dann platter formuliert, gibt's weniger platte Anmache mittlerweile.
Ja, die gibt's, aber das liegt natürlich auch am Alter, ne? Also da darf man ja auch nicht die Augen vor verschließen. Also natürlich wirst du mit 20 mehr angemacht als mit 38 und wenn du Mutter bist. Aber das hat ja nichts mit dem Fußball zu tun oder mit dem Sport oder mit den Medien, sondern das ist ja im Alltag genauso. Also mit 20 wurde mir auf dem Weg zum Bäcker öfter hinterher gepfiffen als jetzt mit 38 und Kinderwagen an der Hand. Ist, wie es ist. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ob das was mit der Entwicklung der Zeit zu tun hat oder einfach mit den fortlaufenden Jahren, die sich bei mir angesammelt haben.
Ja, andererseits, wenn du auf einer Produktion bist, da sind Frauen ja immer noch, also auf einer Produktion, damit meine ich jetzt, um alle mitzunehmen, wenn man bei einer Spielübertragung ist, dann gibt es halt immer noch 2, 3 Frauen, dann ist halt mal eine Tonassistentin dabei und eine Aufnahmeleiterin und mehr ist dann da aber auch nicht. Das ist ja dann sicherlich schon noch was anderes.
Ja, aber dem kann man ja schnell entgegensetzen. Also die sind ja auch alle nicht doof, spricht sich ja rum. Also wenn es einer mal versucht hat und von dir eine relativ klare Ansage diesbezüglich bekommen hat, dann spricht sich das auch rum unter den Kollegen und dann versuchen es die anderen auch schon gar nicht mehr. Also ich glaube, es ist immer eine Frage auch der inneren Haltung zu bestimmten Themen, ob du da ins Visier von irgendwem gerätst oder nicht. Kann man, glaube ich, schon ein Stück weit auch steuern.
Aber jetzt über die Kollegen und Kolleginnen gesprochen haben, wie ist es bei den Sportlern?
Auch für die bin ich älter geworden. Nein, also ich habe das Gefühl, deswegen, weil wir das Älterwerden jetzt ein paar Mal thematisiert haben, um das vielleicht kurz ins rechte Licht zu rücken und dann auch wieder den Bezug zum Job herzustellen. Ich mag es wahnsinnig gerne, älter geworden zu sein und ich mag mich mit meinem Verhalten, mit meinen Werten, mit meinen Gedanken und Gefühlen mit 38 mehr als mit 20. Und ich glaube, das ist eine innere Haltung, die dann auch dein Gegenüber spürt in einer Kommunikationssituation, die natürlich ganz normal im Alltag stattfinden kann, aber die bei mir natürlich beruflich bedingt wahnsinnig oft stattfindet, weil das halt genau das ist, was ich mache. Ich spreche mit Menschen. Und ich glaube, wenn dein Gegenüber merkt, dass du derjenige, der die Fragen stellt, selbst irgendwie klar mit dir und deinem Leben bist und in dir ruhst und eine gewisse innere Mitte hast, dann wird er sich dir automatisch auch ein Stück weit mehr öffnen und mehr mit dir auf Augenhöhe sprechen, als wenn das eben nicht der Fall ist. Und deswegen mag ich es, älter geworden zu sein, auch älter geworden zu sein in diesem Job, weil ich das Gefühl habe, jetzt mit 38 deutlich intensivere Gespräche führen zu können, die auch deutlich mehr auf Augenhöhe stattfinden als mit Anfang 20.
Können genau. Wir dann bei 38 stehen bleiben?
Ich weiß nicht. Mal gucken, was noch kommt. Also bisher ist es immer besser geworden von Jahr zu Jahr. Ich weiß nicht, wann der Turnaround kommt, wo es nach unten geht, aber darüber möchte ich auch gar nicht nachdenken.
Dann mal gucken, was in Teil 3 kommt. Aufgabe 2 für den Gast, die Gästin, der Cliffhanger zum Abschlussteil.
Boah, Christian, du überforderst mich. Da bin ich ja immer ganz stark drin, mich selber schmackhaft zu machen. Warum sollen die Menschen jetzt weiter zuhören? Das ist eine gute Frage.
Es gibt 1000 gute Gründe, um noch dran zu bleiben und auf den dritten Teil mit Annette Sattler sich anzuhören. Es ist wirklich ein Vergnügen. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre, haben allerdings nie so richtig zusammengearbeitet.
Nee, nie beim selben Sender. Wir haben maximal nebenher gearbeitet. Also ich glaube, es gab schon mal Situationen, wo wir beide im selben Stadion standen, vielleicht auch direkt nebeneinander, aber für unterschiedliche Sender. Da kann ich mich schon an Situationen erinnern. Aber auch das waren nicht allzu viele, weil du natürlich regional anders unterwegs warst als ich zu dem Zeitpunkt.
lange her, 20 Jahre Fernsehen. Was hast du vorher eigentlich gemacht?
Ich bin zur Schule gegangen. Tatsächlich gab es da nicht viel dazwischen. Es gab viel parallel. Also ich hatte tatsächlich das sehr, sehr große Glück, parallel zu meinem Studium damals meinen ersten Vertrag als freie Mitarbeiterin beim DSF damals noch unterschreiben zu dürfen. Ich habe 2002 mein Abi gemacht, habe im Winter 2002, also ein halbes Jahr vor meinem Abi, mein erstes Praktikum damals beim DSF in Berlin absolviert, in den Winterferien. Bin gefragt worden, ob ich nach dem Abitur wiederkommen will für 2 Monate, habe das dann auch gemacht. Das war Anfang des Jahres 2003 und habe dann im April 2003 mein Studium in Berlin begonnen und im Oktober 2003 meinen ersten Vertrag als freie Mitarbeiterin unterschrieben. Und dann hat sich das so parallel entwickelt. Ich habe studiert und nebenbei als Freie fürs DSF gearbeitet, vornehmlich am Wochenende in der zweiten Liga, aber dann auch zunehmend unter der Woche. Und irgendwann kam dann die Zeit, in der es keine Kameraleute mehr gab, sondern man selber die Kamera bedient hat. Die lag dann immer griffbereit in meinem Kofferraum. Und wenn ich in der Vorlesung saß und der Anruf kam, in Jena wird in 3 Stunden der Trainer entlassen, dann habe ich die Vorlesung verlassen, bin ins Auto gestiegen und nach Jena gefahren. Das waren so meine prägenden Jahre dann in der Zeit und ja, habe dann parallel halt mein Studium absolviert und aber Schritt für Schritt eben auch jedes Jahr neue Erfahrungen in diesem Job sammeln dürfen. Und so war dann der Übergang vom Ende des Studiums hin zur Redaktionsleiterin für Sport1 in Berlin ein sehr, sehr fließender. Bin ich sehr dankbar für, dass ich das so machen konnte. Ich glaube, ich hätte sonst diese theoretische Zeit des Studiums schwer durchgestanden. Also den Praxisbezug nebenbei, den brauchte ich schon immer und der war auch echt wichtig für mich.
Was ich immer verstanden habe, ist, dass du zum Beispiel 2017 beste Sportmoderatorin geworden bist und ausgezeichnet worden bist mit dem Deutschen Sportjournalistenpreis. Konnte ich immer oder habe ich immer gerne alles unterschrieben, weil ich deine Arbeit wirklich großartig finde.
Ach, vielen Dank.
Schleim, Schleim, Schleim. Und da du selber genug Interviews geführt hast, weißt du jetzt, dass wenn es so nett losgeht, dann kommt immer irgendwie dann doch irgendwann mal was Böses. Nein, nichts Böses. Aber ich habe mich immer gefragt, warum hat diese Annette Sattler nicht die ganz große Karriere gemacht? Warum hat sie es nicht, also ganz groß bedeutet ja immer für alle ARD und ZDF oder, ne, oder von mir aus Sky. Warum nicht der ganz große Durchbruch, den du, Achtung, jetzt werde ich wieder nett, den du auch verdient hättest?
Erstmal lieben Dank für deine Worte. Darauf gibt es 2 sehr, sehr ehrliche Antworten. Während meiner Zeit bei Sport1 gab es ab und an mal die Möglichkeit, den Sender zu wechseln, auf eine größere Bühne zu gehen. Es gab Situationen, in denen ich darüber auch nachgedacht habe, aber es war für mich zu der damaligen Zeit immer relativ schnell klar, dass ich das, was ich bei Sport1 damals hatte, und das war halt in erster Linie die Handball-Bundesliga und in zweiter Linie ein tolles Team in der Redaktion in Berlin, was ich mir aufgebaut habe über die Jahre als Redaktionsleiterin, dass ich das nicht aufgeben wollte und dass nichts von dem, was da so links und rechts mal vorbeigeschwirrt kam, so attraktiv war, dass ich dieses, da sind wir wieder beim Thema Heimat, dieses Heimatgefühl, was ich damals hatte, irgendwie hätte aufgeben wollen. Dann waren die 14 Jahre bei Sport1 vorbei. Da ehrliche Antwort Nummer 1. Es ist einfach so, es hat sich damals nichts ergeben. Wir haben durchaus mit vielen Sendern in dieser Zeit gesprochen, haben durchaus versucht, eine neue Position für mich zu finden in einem anderen Sender. Es bestand von keiner Seite irgendeine Form von Interesse. Es gab ganz klare Absagen in meine Richtung von allen Sendern, über die wir da gerade so sprechen. Dadurch kam es dann eben zu dieser Neuausrichtung, zu sagen, ich mache was komplett anderes und dann eben über Umwege wieder zurück zu Magenta Sport. Und jetzt ist es tatsächlich auch wieder so, dass ich mir nichts vorstellen kann, was mich irgendwie aus diesem Umfeld, was ich da jetzt habe, in dem ich mich wohlfühle, rausholen könnte. Also ehrliche Antwort Nummer 1, als es drauf ankam, gab es einfach keine Möglichkeiten für mich, zu einem anderen Sender zu gehen. Und ehrliche Antwort Nummer 2, und da sind wir wieder bei dem Punkt, fühl dich wohl mit dem, was du machst. Ich fühle mich einfach wohl mit dem, was ich mache. Und deswegen gibt es für mich jetzt in der aktuellen Situation und eben auch damals in der Zeit bei Sport1 keine Notwendigkeit, irgendwas zu ändern. Weil die Tatsache, meine Arbeit so machen zu können, wie ich bin, das Vertrauen, das ich bekomme, die Loyalität, die um mich rum ist, mir wichtiger ist als alles andere. Und ich für mich glaube ich, auch im Laufe der Zeit einfach zugeben musste und feststellen musste, dass die ganz große Bühne eben nicht das ist, wofür ich gemacht bin. Also wenn es mal Situationen gab, in denen dann tatsächlich irgendwie auch die ganz große Bühne da war oder zum Greifen nah war, dann habe ich nicht mehr die Leistung gebracht, die ich vorher von mir gewohnt war. Also muss man sich vielleicht auch einfach ganz ehrlich eingestehen, dass die große Bühne ja nicht das ist, was das Leben für mich bereithält, sondern ich besser bin auf einer kleineren Bühne, auf der ich mich dann aber eben wohlfühle. Und ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis irgendwie, für sich festzustellen, wo gehöre ich hin und was passt zu mir.
Das ist mit die wichtigste Erkenntnis. Und danke für die Ehrlichkeit und für die offenen Worte. Klammer auf, das, was ich gesagt habe, war aber auch ehrlich gemeint. Klammer.
Glaube ich dir auch.
Heißt das, der Druck war dann zu groß?
Ja, vielleicht. Wobei gar nicht so sehr der Druck von außen, sondern der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Auch das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich, bevor ich Mutter wurde und eine Familie gegründet habe, ein unfassbar perfektionistischer Mensch war und mir selber in so vielen Lebenssituationen beruflich und privater Natur so einen unfassbaren Leistungsdruck selber auferlegt habe, dass ich, dass der mich schon rückblickend betrachtet in vielen Situationen einfach behindert hat und mich den Job nicht hat so machen lassen, wie ich ihn eigentlich gerne gemacht hätte. Also es gab auch Situationen in meinem Leben, wo ich so das Thema Eventmoderation war ganz, ganz lange ein ganz schlimmes für mich. Also ich habe das gemacht, ich habe Events moderiert, aber es war jedes Mal eine Wahnsinnsüberwindung für mich, weil plötzlich ich direkte Reaktionen der Menschen habe und angefangen habe, während ich auf der Bühne stand, Reaktionen zu interpretieren und dann gähnt da jemand in der dritten Reihe und ich denke mir, oh Gott, das ist total langweilig, was ich hier erzähle und es interessiert den überhaupt nicht. Und mittlerweile mit den Jahren der Berufserfahrung kann ich natürlich sagen, hey, okay, der hat vielleicht ein kleines Kind zu Hause und hat die Nacht schlecht geschlafen und deswegen ist er müde, so what, mach einfach weiter. Mittlerweile weiß ich diese direkte Reaktion, wenn ich auf einer Bühne stehe, sehr, sehr zu schätzen und arbeite und spiele auch gerne damit. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das für mich ganz, ganz schwer und da gab es eben auch Jobs, wo ich regelmäßig 3-4 Nächte davor nicht geschlafen habe, mir wahnsinnig schlecht war, ich mich kurz vorher nochmal übergeben musste und mich da wirklich zwingen musste, in diese Situation reinzugehen, diese Situation anzunehmen und draus zu lernen. Und da merkt man ja dann schon, dass man vielleicht nicht, ich weiß nicht, mir fehlt jetzt so ein bisschen das Wort, ich sage jetzt mal ganz plakativ, nicht tough genug ist für so eine Drucksituation. Aber wie gesagt, der Druck kam nie von außen, der kam immer von mir selbst.
Und wodurch hast du gelernt, diesen Perfektionismus ein bisschen mehr abzuschreifen, tatsächlich durchs Mutterwerden?
Auch natürlich, klar. Das war dann nochmal so ein zweiter Punkt. Der erste Punkt für mich, mich davon so ein bisschen zu befreien, war natürlich ja einfach die Lebenserfahrung, die dazugekommen ist. Also auch festzustellen, ja, es passiert dir ein Fehler auf dem Sender, du sagst etwas Falsches oder du vergisst, was du sagen wolltest oder du stellst eine Frage, die vielleicht rückblickend betrachtet nicht ganz so intelligent war, wie du so gerne gestellt hättest. In dem Moment, wenn du am Anfang dieser Karriere bist, in dem Moment denkst du ja, der Boden tut sich unter dir auf und du verschwindest und du willst nie wieder irgendjemanden sehen, weil die ganze Welt lacht über dich. Das ist natürlich Bullshit. Also die Welt dreht sich weiter. Man spricht vielleicht mal kurz drüber, warum dieser Fehler passiert ist, aber deswegen ist man ja nicht gleich raus aus dem Job, sondern man lernt halt aus der Situation und macht den Fehler im Idealfall nicht nochmal. Und diese Lebenserfahrung gewonnen zu haben, hat mich natürlich ein Stück weit entspannter gemacht. Auch festzustellen, wie viel lustige Situationen aus einem Fehler entstehen können, hat mir auch wahnsinnig viel geholfen. Dann eben diese Erkenntnis, je entspannter du selber bist, umso besser kannst du die Situation auf der Bühne oder vor der Kamera präsentieren. Und umso mehr kannst du von dir selbst einfach auch was reingeben in die Situation. Und dann, wie gesagt, kam das Muttersein und so der Punkt im Leben, wo man einfach gar nicht mehr die Wahl hat, perfektionistisch zu sein, weil der Tag halt nur 24 Stunden hat und man sich zwangsläufig von bestimmten Dingen in seinem Leben verabschieden muss, weil es einfach nicht mehr zu schaffen ist. Das war dann so nochmal die Keule irgendwie obendrauf. Aber die Erkenntnis kam einfach mit zunehmender Lebenserfahrung, dass Perfektionismus totaler Blödsinn ist.
Wer hat dir denn in diesen Situationen dann geholfen?
Da gab es eine ganz, ganz wichtige Frau in meinem Leben, die mich ungefähr 3,5, 4 Jahre begleitet hat, eine klassische Psychotherapeutin. Also ich war irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, der natürlich erstmal auf den ersten Blick geprägt war von äußeren Einflussfaktoren. Also es sind Dinge in meinem Leben passiert, die mich ins Wanken gebracht haben. Mein Vater ist früh verstorben. Ich habe in einer sehr, sehr toxischen Beziehung mit einem Mann gesteckt, der versucht hat, mich klein zu halten, mich zu unterdrücken. Da kam viel zusammen in der Zeit. Darauf habe ich körperlich wahnsinnig reagiert. Also mir war permanent übel. Ich habe mich viel übergeben. Ich bin runtergehungert auf 38 Kilo. Und mein Arzt hat mir halt irgendwann eine Visitenkarte in die Hand gedrückt von besagter Psychotherapeutin und hat gesagt, ich glaube, das ist der Weg, den Sie gehen müssen. Und dann habe ich die angerufen und habe erst keinen Termin bekommen. Und eine Woche später rief sie mich dann aber zurück, weil sie dann die Verbindung zu diesem Arzt mitbekommen hatte. Und naja, Vitamin B, wie es halt leider doch dann am Ende immer noch so ist im Leben. Und dann bin ich klassisch in Therapie gegangen. Ich habe über 3-4 Jahre hinweg, ich glaube 3,5 Jahre waren es am Ende, eine klassische Psychotherapie gemacht. Anfangs 3-mal die Woche. Irgendwann wurde es dann weniger, ganz am Ende dann nur noch alle 2 Wochen und ganz zum Schluss auch nur noch einmal im Monat. Aber ich habe mir da wirklich auch sehr, sehr viel Zeit für genommen, diese Therapie auch zu einem großen Teil selbst bezahlt, weil die Kasse eben nur eine bestimmte Anzahl von Stunden bezahlt hat und dann der Meinung war, alles tutti, alles paletti, die Frau kommt alleine klar. Ich für mich wusste, dass dem nicht so ist. Ich für mich wusste, dass da noch ganz viel aufzuarbeiten ist, ich noch ganz viel oder deutlich mehr Hilfsmittel an die Hand brauche von dieser Frau, um bestimmte Fehler in meinem Leben nicht wieder zu machen, um nicht wieder in bestimmte Fallen zu tappen. Das war eine klassische Verhaltenstherapie. Für mich rückblickend betrachtet ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zu einer Therapie, in der es vor allem halt darum geht, deine Vergangenheit aufzuarbeiten. Also natürlich haben wir auch über Dinge gesprochen, die in meiner Vergangenheit passiert sind, aber immer mit dem Fokus auf, wie würden wir heute damit umgehen und welche Hilfsmittel kann ich mir selber an die Hand geben, um in bestimmten Situationen anders zu reagieren, anders zu handeln, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Und im Prinzip war es das, was heute für viel Geld als Life-Coaching verkauft wird. Das war im Prinzip diese Frau für mich, aber rein von der Beschreibung war es eine klassische Psychotherapie, die mein Leben extrem verändert hat. Also ich bin heute nicht mehr, also natürlich niemand ist mit 38 der Mensch, der mit 20 ist, aber bei mir hat sich ganz viel Grundlegendes im Kopf verändert. Und das ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit war, sich zu verabschieden aus dieser Opfermentalität, also in bestimmten Situationen, die im Leben passieren, zu sagen, oh, warum muss das jetzt ausgerechnet wieder mir passieren und es ist alles so schwer und ich habe so viele Päckchen zu tragen, sondern immer aus der Reaktion reinzugehen in die Aktion und sich selber zu fragen, was kann ich persönlich jetzt in dieser Situation beitragen, was kann ich ändern, wie kann ich die Situation verändern. Also raus aus dieser passiven Starre, raus aus der, wenn wir das Wort benutzen wollen, raus aus der Depression, weil das ist das, was die Depression mit uns macht. Sie lässt uns in der Ecke sitzen und erstarren und wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen. Raus aus dieser Situation, rein ins Aktive und zu sagen, okay, was kann ich proaktiv tun, um aus meinem Leben ein besseres Leben zu machen. Und das war eine sehr, sehr intensive Zeit, eine Zeit, die ich nicht missen möchte und die in meinem Leben wahnsinnig viel bewirkt hat.
Es kommt nochmal ein Hinweis auf Books and Sports, weil wir da halt wirklich über mehr reden als jetzt nur über Bücher oder über Sport. Die heißt November Blues, Adi Hütter und Darth Vader. Da geht es sehr viel auch um Depressionen. Da geht es auch um Tanja Scheichel-Ebenhoch, die ein Buch geschrieben hat, als ich aufhörte zu funktionieren. Der Podcast zeigt ja zum Beispiel auch, es fällt mittlerweile leichter, darüber zu sprechen. Manche schreiben ja sogar Bücher eben darüber auch. Ist das auch so ein bisschen Wandel?
Absolut, und das ist ein Wandel, den ich wahnsinnig begrüße, weil ich habe da auch sehr, sehr lange nicht drüber gesprochen, weil ich mich, ja, ich will nicht sagen, dafür geschämt habe, aber weil ich diese Schwäche nach außen nicht zugeben wollte. So, mir wird von außen immer symbolisiert, ich bin irgendwie so die starke Powerfrau, die alles schafft und alles wuppt. Dass es noch eine andere Annette gibt, die natürlich auch in dieser Zeit weiter gearbeitet hat. Also von außen hat es niemand mitbekommen, was mit mir los war. Das war ein innerer Kampf, der Gott sei Dank immer dann, wenn es drauf ankam, irgendwie dazu geführt hat, dass ich funktioniert habe. Auch dafür bin ich sehr dankbar, dass ich die ganze Zeit weiterarbeiten konnte und mein ein normales Alltagsleben halbwegs weiterführen konnte. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, stopp mal, Annette, es ist wahnsinnig egoistisch von dir, dieses Geheimnis, was ja was total Positives ist, weil es ja auch einem anderen Menschen helfen kann, dieses Geheimnis für dich zu behalten. Da draußen sind so viele Leute am Struggeln, da sind so viele Leute, die nicht wissen, wie sie den nächsten Tag schaffen sollen. Du hast eine Verantwortung, diesen Menschen gegenüber zu sagen, hey, es gibt Möglichkeiten. Das ist der Weg, den ich gegangen bin und er hat mir aus den und den Gründen geholfen und er hat das und das mit mir gemacht. Nur dann haben diese Menschen das Gefühl, damit nicht alleine zu sein. Das ist Punkt Nummer eins. Ganz, ganz wichtig, das Gefühl, damit nicht alleine zu sein. Und Punkt Nummer zwei, praktische Lebenshilfen an die Hand zu bekommen. Was kann ich in der Situation tun, damit mir geholfen wird? Damit ich eben nicht in dieser Ecke sitzen bleibe und mich von der Depression auffressen lasse. Und mir dieser Verantwortung bewusst zu werden, hat dann relativ schnell das Schamgefühl oder die Angst vor negativen Reaktionen gestrichen. Und seitdem rede ich drüber und gehe da offen und ehrlich mit um und habe da bisher tatsächlich auch nur positive Reaktionen für bekommen.
Die dritte Aufgabe für die Gästin ist ja immer so der Schlusssatz, wo alles nochmal gesagt werden darf, was einem wichtig ist. Da haben wir jetzt schon ganz viel von gehört. Wir sind aber auch noch nicht am Schluss. Dazu ist es zu spannend. Was steht in 2022 an alles außer dritte Liga bei dir?
Das ist eine gute Frage. Ich lasse mich wie immer gerne vom Leben überraschen. Also klar, die dritte Liga geht weiter. Basketball und Eishockey gehen ebenfalls weiter. Und dann gibt's ein paar spannende Events in 2022, bei denen ich noch nicht weiß, ob ich da dabei bin oder nicht, aber die ich natürlich auch ein Stück weit im Hinterkopf habe. Es gibt die Basketball-WM, es gibt die Fußball-WM. Ich freue mich auf den Sommer. Ich freue mich drauf, dass mein Kind jetzt mit fast zwei langsam anfängt zu sprechen und mit mir zu kommunizieren und bin gespannt, was da alles an Erlebnissen und Abenteuern auf uns wartet. Also ich freue mich auf alles, was kommt, habe aber keine speziellen Erwartungen im Kopf oder habe für mich irgendwie Punkte festgelegt, die passieren müssen, weder beruflich noch privater Natur, um 2022 zu einem guten Jahr zu machen. Ich gehe da immer sehr offen an die Sachen ran und lass mich einfach, wie gesagt, vom Leben überraschen.
Hat sich die Einstellung auch ein bisschen im Alter geändert?
Ich glaube, es sind drei Faktoren, durch die sich die Einstellung geändert hat. Zum einen natürlich, klar, wieder Alter, Lebenserfahrung, bestimmte Situationen, die man erlebt hat, die einen entspannter werden lassen. Dann natürlich die konkrete Situation, von der ich vorhin sprach, 2017, das Ende bei Sport1, keinen neuen Job zu bekommen, was komplett anderes zu machen, da dann auch wieder zu kündigen, ohne Plan B und in dem Moment, wo man die Tür geschlossen hat, geht plötzlich ganz automatisch die nächste auf. Das war natürlich auch so ein Schlüsselerlebnis für mich, was mich viel, viel mehr ins Vertrauen gebracht hat, ins Vertrauen in mich selbst und ins Leben. Und natürlich auch das, worüber wir gerade sprachen, also auch die Zeit in der Therapie. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Raus aus dieser Opferrolle, raus aus dem passiven rein ins Aktive. Natürlich gibt's in unserem Job viele Situationen, die wir nicht beeinflussen können. Rechte wechseln die Sender, Budgets werden gekürzt, andere Menschen kommen nach, die vielleicht plötzlich irgendwie spannender sind und lieber auf dem Bildschirm gesehen werden. All das sind Dinge, die passieren. Das wussten wir aber vorher, dass unser Job dadurch geprägt ist und dass wir immer wieder in die Situation kommen können, wo wir uns mit solchen Problemen konfrontiert sehen. Das können wir nicht ändern. Das ist so. Es ist Teil des Jobs. Wir können nur ändern, wie wir in der Situation damit umgehen. Und ob wir wie das Kaninchen in der Ecke sitzen bleiben und darauf warten, dass irgendwas passiert, das unser Leben rettet, oder ob wir sagen, hey, dann retten wir unser Leben jetzt halt selber und versuchen, eine neue Lösung für das Problem zu finden.
Annette, ich hätte mir keinen besseren Jahresauftakt vorstellen können für diese Ausgabe.
Danke Dankeschön.
Für all die offenen Worte, danke für all das, was sicherlich dem einen oder anderen oder auch der einen oder anderen hilft, eben auch durch dieses, das sehen wir jetzt immer noch, durch dieses vielleicht nicht ganz leichte Jahr 2022 durchzukommen. Ich bin raus, ich sag Tschüss und du darfst jetzt noch alles sagen, was dir sonst noch so auf der Seele brennt und was du noch loswerden möchtest.
Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch zu sagen hätte, was irgendeinen inhaltlichen Mehrwert bietet. Insofern sage ich einfach nur Danke an alle, die bis hierher dabei waren, die zugehört haben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen interessiert, was ich zu erzählen hatte. Und dir, lieber Christian, wünsche ich ein ganz fantastisches Jahr 2022.
Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.